Der NEG Outside Zone Talk ist nach einer kurzen Schaffenspause wieder zurück für euch und wir haben die letzten ein bis anderthalb Monate für euch nochmal Revue passieren lassen und haben die wichtigsten Aspekte für euch nochmal zusammengefasst und auch diskutiert und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum NEG Outside Zone Talk. Wir sind zurück aus einer selbst auferlegten und eher spontanen Vorsommerpause. Und ich bin natürlich heute nicht alleine unterwegs. Ich begrüße den Lukas.
Servus.
Und den Moritz.
Guten Tag.
Seit der letzten Aufnahme Mitte Mai ist natürlich ein bisschen was passiert, aber ich glaube, ihr seht es uns auch nach, dass wir jetzt auch mal ein bisschen Zeit für uns selbst genommen haben und wir starten jetzt aber wieder voll durch. Wir würden euch ein kurzes News-Update einfach nochmal geben, so die wichtigsten Sachen, die jetzt passiert sind. Ihr habt das alle sicherlich mitbekommen, unser Center Weston Richburg hat sein offizielles Retirement bekannt gegeben. Wir haben einige Spieler jetzt in den letzten Wochen gesigned. Zum einen Linebacker James Burgess, Wide Receiver Andy Jones, Tight End Michael Pritt, Safety Tony Jefferson, Guard Senior Kilematy und auch unser ehemaliger Backup-Quarterback Nick Mullens ist in dieser Zeit jetzt bei den Eagles unter Vertrag genommen worden. Dahingegen gibt es auch noch positive News, ihr habt das sicherlich auch alle mitbekommen. Defords Rückkehr oder seine Rehab und seine Entwicklung zeigt weiter stark nach oben und es gibt da sehr, sehr positive Zeichen auch von Kyle Shanahan. Er hat jetzt noch nicht gesagt, dass er sicher zum Saisonstart mit dabei sein wird, aber er hat gesagt, dass er da ein sehr, sehr gutes Gefühl hat. Das freut uns natürlich alle. Die Mikko Ryans hat auch diverse Interviews jetzt natürlich gegeben in seiner neuen Funktion als Defensive Coordinator und da war so ein bisschen die Hauptaussage oder das Zusammenfassende aus den ganzen Interviews, dass unsere Defense der 49ers in der nächsten Saison weiterhin schnell attackierend und aggressiv sein soll. Und jetzt gerade in den letzten Tagen kommuniziert Defensive Lineman Jordan Willis, wurde bis Week 6, jetzt habe ich mich schön versprochen, quasi suspendiert. Er wird erst in Week 7 wieder mit am Start sein. Der Grund dafür ist, dass er Performance-Enhancing Substances quasi zu sich genommen hat, also leistungssteigernde Mittel. Wir wissen jetzt nicht genau, welches Mittel es war, ob es nur ein Hustensaft war oder er was anderes eingeworfen hat, aber er wird definitiv erst in der 7. Woche in der NFL mit am Start sein. Ja, Lukas und Moritz, was sagt ihr zu den News? Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen oder was ist euch besonders in Erinnerung geblieben oder habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen?
Ganz interessant, wir haben ja Tylan McCall Pruitt gesigned. Erst war er bei einem Workout und er hat in seinem Vertrag $600,000 garantiert bekommen und das zeigt schon sehr stark, dass er möglicherweise im 55-Mann-Kader stehen wird. Dann hätten wir mit Charlie Warner, George Kittle und Ross Dwelly plus Michael Pruitt, unsere vier Titans im endgültigen Kader. Und eine Frage an euch, wie seht ihr das? Weil ich weiß nicht, wie wir die Sache angehen sollen wegen Jordan Willis. Er ist ja für die ersten 6 Spiele gesperrt, seht ihr da, sollten wir da jemanden holen oder denkt ihr, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir sollten einen Melvin Ingram, Justin Houston oder so holen, aber wie seht ihr das eigentlich?
Ja, also ich glaube, dazu muss man jetzt sagen, Jordan Willis, ich glaube nicht, dass er jetzt diese Saison wieder so eine große Rolle bei uns gespielt hätte. Wir haben ja mit Defort, Nick Bosa, dann Samson Ebukam, ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, und noch ein Eric Armstead und so. Das sind eh noch ein paar weitere Spieler, die hinten dran kommen. Ich glaube, das sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Und klar, ich würde Melvin Ingram auch auf jeden Fall sehr gerne sehen, aber es hat auch einen Grund, warum er bis jetzt noch nicht gesigned worden ist. Klar, er hat ein paar Verletzungen gehabt die letzten Saisons und ich glaube, das ist gar nicht mal der Hauptpunkt. Er ist ein bisschen älter schon, 32, glaube ich, 33, irgendwie sowas. Der hätte auf jeden Fall noch ein, zwei Saisons im Tank. Aber ich glaube halt einfach, dass es daran liegt, dass er nicht nur für einen Minimum oder halt relativ gering bezahlten Vertrag spielen will, sondern halt schon nochmal gut Geld verdienen will. Und ich glaube, da hakt es dann so ein bisschen bei uns. Weil ich will es jetzt nicht wirklich von Jordan Willis abmachen, ob wir jetzt nochmal ein Edge-Rusher sein, der uns nochmal 5 Millionen des Jahres kostet, auch wenn wir uns bestimmt das irgendwie leisten könnten. Wenn wir ihn vielleicht hinkriegen, dass wir ihn für 2, 3, vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem wie der Vertrag noch im Endeffekt strukturiert ist, bekommen könnten, als Million pro Jahr. Zumindest jetzt für ein Jahr dann auch ein One-Year-Contract, dann wäre ich damit komplett zufrieden. Würde uns auch mal ein bisschen Dev geben, weil ich glaube, er wird auch so oder so jetzt, ob mit Jordan Willis oder ohne 55-Mann-Kader schaffen. Und ist dann halt auch noch, hat er mit Nick Bosas, also mit Nick Bosas Bruder Joey Bosa zusammengespielt und immer so ein sehr, sehr gutes Duo gewesen in San Diego, beziehungsweise später dann Los Angeles. Ja, also, es ist schwierig. Ich würde ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne sein und auch so als Ups, also jetzt mal ganz weglassen von Jordan Willis, würde ich ihn gerne sein. Aber ich weiß halt nicht, ob es im Endeffekt was wird.
Ja gut, die letzte Saison hat uns ja gezeigt, die Tiefe in der D-Line, die kann wahrscheinlich gar nicht tief genug sein. Und du hast es gerade noch erwähnt, dass es ja dieses Jahr jetzt auch ein 55-Mann-Roster gibt. Also es gibt 2 mehr Plätze im Squad, die zu vergeben sind. Und ich bin da schon der Meinung, 6 Wochen, da ist ja dann auch unsere Bye-Week mit dabei. Da könnte man schon nochmal gucken, wenn es natürlich finanziell auch passt. Ein bisschen Cap-Space ist ja auch noch vorhanden. Und wir wissen alle nicht, was jetzt im Trainingscamp auch noch passiert und in den ersten Spielen. Und ich bin der absoluten Meinung, dass das Front Office da nach der katastrophalen Verletzungssaison im letzten Jahr wahrscheinlich schon die ein oder andere, den anderen Hintergedanken noch hat, dann auch noch einen Spieler zu verpflichten.
Ich meine, man muss ja dazu sagen, ein Justin Houston, jetzt letztens bei den Indianapolis Colts gewesen, jahrelang bei den Kansas City Chiefs, ist ja auch noch zur Verfügung. Der hätte ja auch noch bestimmt den ein oder anderen Snap im Tank. Also es gibt halt generell noch so den ein oder anderen Free Agent Pass Rusher, den man jetzt sein könnte. Ich glaube, da muss man jetzt nicht übereifrig eins sein, weil wir werden schon noch einen bekommen.
Ja, ich habe jetzt auch einfach nur Melvin Ingram gesagt, weil ich einfach ein Beispiel nennen wollte. Justin Houston finde ich auch einen sehr, sehr guten Spieler und der hatte ja auch echt viele Sacks im letzten Jahr, hat mich ziemlich überrascht. Und der hat sicher noch was im Tank und vor allem, wenn man darauf schaut, dass die vor Ort nicht ganz sicher fit wird, denke ich einfach, dass man sich noch jemanden, der halbwegs Qualität hat, holen sollte.
Ja, und das werden wir sehen, was in den nächsten Wochen da in der Free Agency jetzt auch noch passiert. Was auch noch sehr erfreulich war, also das ist zumindest in meiner Wahrnehmung so gewesen, als das Off-Season-Programm dann offiziell gestartet ist, waren über 80 Spieler in Santa Clara mit am Start. Und nur, dass er vielleicht mal einen Vergleichswert hat, bei unserem Division-Kontrahenten, den Seattle Seahawks, da waren nicht mal die Hälfte aller Spieler bei dem ersten Tag anwesend. Und ich finde, das ist schon ein kleiner Indikator auch, dass die Jungs halt Bock haben auf die neue Saison, dass sie sich kennenlernen wollen, also auch die Rookies und die Veterans. Und also ich sehe das durchaus sehr, sehr positiv, dass fast alle aus den 90, von den 91 Spielern da mit am Start waren. Also gefehlt haben die, die jetzt noch einen Rehab machen, also unter anderem auch Nick Bosa, der, glaube ich, zu der Zeit in Florida auch noch verweilt hat, um weiter an seiner Rehab zu arbeiten. Aber wie seht ihr das? Seid ihr da auch überrascht gewesen, dass so viele Leute am Start waren?
Ich war jetzt vielleicht ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass wenn irgendwo jetzt auch noch wegen Corona viele Leute am Start sind und es vielleicht nicht ganz so ernst nehmen oder halt lieber doch trainieren wollen, dann wäre es vielleicht irgendeinem eher republikanischen Land, jetzt nicht unbedingt in Kalifornien gewesen. Aber im Endeffekt kann man es halt eigentlich doch nicht wirklich darauf unterbrechen. Und ich glaube, wie du einfach gerade schon richtig gesagt hast, es zeigt halt, dass unsere Spieler halt wirklich mega Bock haben. Die sind ready, die sind heiß, die wollen spielen. Wir haben noch ein paar Rechnungen offen, die zu begleichen sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass uns das wirklich einen Vorteil geben kann, aber es kann natürlich uns sein, dass es halt so leicht ein Vorteil ist, wenn wir halt wirklich schon noch mehr Training zusammen hatten, halt auch wirklich auf dem Platz und nicht über Zoom-Meetings, die es letztes Jahr waren in Off-Seasons, als zum Beispiel die Seahawks. So, das sind so kleine Sachen, man denkt oft, hey, das hat eigentlich keinen Einfluss, das sind alles Profis, aber wir haben ja letzte Saison gesehen, jeder Step zusammen im Training oder jeder Trainingstag an sich ist sehr, sehr wichtig. Und wenn das am Ende der kleine entscheidende Faktor ist, warum nicht?
Das Rookie-Minicamp hat stattgefunden und dann haben ja im Anschluss auch die OTAs offiziell angefangen. Und da haben wir natürlich einiges an Videosequenzen und Fotos auch gesehen und an den Statistiken, die Spieler dann von sich gegeben haben. Und dann ist ja im Vorfeld der OTAs leider schon die Verletzung von Jeff Wilson dazugekommen. Der hatte ja seinerzeit im Gym beim Training, beim Aufstehen quasi sich den Meniskus gerissen. Und während der OTAs sind dann innerhalb von wenigen Stunden oder ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es am gleichen Tag war oder zumindest an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, dass sich Justin School und auch unser Safety Tavarius Moore halt wirklich Season-Ending quasi verletzt haben. Und daraufhin hat Kyle Shanahan entschieden, die OTAs und auch das anschließende Mandatory Minicamp halt abzusagen. Wie seht ihr das? War das die richtige Entscheidung oder hätte man vielleicht doch vielleicht die ein oder andere Einheit mit einer angezogenen Handbremse weiterführen können?
Also unter einer angezogenen Handbremse, wenn du mit der Einstellung trainierst, dann verletzt du dich erst recht. Ist auf jeden Fall meine Sicht der Dinge. Und ich finde einfach, dass es die richtige Entscheidung war. Es ist immer schwer, wenn sich ein Teammate verletzt. Und so nötig hatten wir das Training jetzt nicht. Es waren zum Glück früh schon sehr viele Spieler dabei. Und deswegen hatten wir schon die Trainingseinheiten miteinander. Und das Training Camp kommt ja auch noch. Und Preseason haben wir dieses Jahr auch. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so tragisch.
Ja, man muss dazu sagen, Kyle Shanahan hat ja offiziell in der Pressekonferenz angegeben, dass die Entscheidung, dass das Training jetzt ausgesetzt wird, nicht mit den Verletzungen zusammenstand, sondern da schon davor getroffen worden ist. Ich sehe es jetzt auch ähnlich wie Lukas nicht wirklich kritisch. Klar, es wäre natürlich schön gewesen, aber man muss halt dann auch im Endeffekt, weil es war vielleicht nur ein bisschen so eine PR-Antwort, dass man halt jetzt nicht sagt, ey, wir haben jetzt zwei Verletzungen gehabt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wieder sowas wird wie letzten Jahres und man war mit einer Verletzung her. Es ist diese schwierige Sache, weil es ist halt diese alte, ich nenne es jetzt mal Sage, die man immer hatte mit, du trainierst so, wie du spielst, also du musst in jedem Training dir aufs Maul hauen, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, du musst in jedem Training 100% geben, du musst am besten schon Tag 1 der Offseason Helm, Pad aufhaben und dir richtig draufhauen, was halt diese Sage war, also you play like you practice, oder you practice like you play, geht beides. Und es steht so ein bisschen die letzten Jahre eben auf dem Prüfstand. Das heißt, es gibt viele Teams, darunter auch wir, die haben halt gesagt, ey, es ist vielleicht unbedingt nicht so sinnvoll, dass wir jetzt an drei Trainingstagen in der Woche, also innerhalb der Saison, das war immer meistens, glaube ich, dann Dienstag, Donnerstag, Freitag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wie auch immer, dass wir da nicht unbedingt Vollkontakt trainieren oder eventuell, ich nenne es mal, nicht live gehen, nennt man das. Also man macht jetzt halt zum Beispiel schon mit Kontakt, aber man zieht sich jeden Hit zum Beispiel durch. Man setzt nicht jeden Pancake an, man kommt jetzt nicht mit 20 Metern jemand angerannt und schnallt ihn weg und so weiter. Und wir waren halt eins der Teams, haben immer gesagt, ey, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen die Verletzungen zu minimieren, weil es sind dann auch immer dann viele, ich nenne es jetzt mal so kleine Wehwehchen, die im Training dann aufkommen und sich dann über die Saison hinweg weiterziehen. Und es ist schwierig, man kann eigentlich keine Antwort finden. Ich glaube, es gibt mehrere Studien, die komplett im Sand verlaufen sind auch dazu, dass es halt einfach im Endeffekt immer nur vom Team zu Team abhängig ist. Und das heißt, man kann da jetzt eigentlich keine Entscheidung treffen und also keine allgemeingültige Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn Kyle Shanahan von sich aus sagt, ey, wir trainieren es lieber nicht, wir brechen es jetzt erstmal hier ab, dann würde ich auch schon durchaus seinen Grund gehabt haben.
Zumal ja auch immer der Fakt und die Diskussion dann immer sofort aufkommt, aufgrund der letzten Saison, läuft da vielleicht auch im Training, in der Athletik, bei den Athletiktrainern auch irgendwas falsch so, ne? Und ich habe da auch jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal den ein oder anderen Podcast dazu gehört und auch nochmal ein paar Artikel aus der Bay Area gelesen. Und man darf ja nicht immer nur gucken, was hat der Spieler in diesem Moment gerade für eine Übung gemacht oder wobei ist das passiert, also jetzt zum Beispiel auch bei Jeff Wilson, sondern das ist ja meist nur die Spitze des Eisberges, die dann irgendein Kreuzband oder einen Meniskus reißen lässt. Und da muss man immer ganz genau hingucken, was für Übungen hat er vorher schon gemacht, was ist vielleicht zu belastend auch für diese Person gewesen. Und das herauszufinden ist natürlich auch wie die Nadel im Heuhaufen. Und da hat ja zumindest Kyle Shanahan auf nicht nur einer Pressekonferenz gesagt, dass ihn dieses Thema natürlich sehr, sehr krass beschäftigt und er von morgens bis abends an nichts anderes denkt, als jetzt in dieser Training Camp Zeit und auch bei den OTAs halt wirklich diese Nadel im Heuhaufen auch zu finden, um natürlich auch Dinge umzustellen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert.
Ja, es ist halt immer so ein bisschen, es ist immer schwierig, man muss sich halt auch mal klar sein, wir schauen Football. Es ist Football und nicht irgendwie Rasensport oder was weiß ich. Rasensport natürlich, nicht irgendwie jetzt Synchronschwimmen, Entschuldigung. Es werden halt immer Verletzungen da sein und man trainiert halt auch. Man kann halt nicht ohne Kontakt trainieren. Und es reicht ja schon aus, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie einen leichten Hit aufs Knie bekommt, man spürt es nicht gleich, da ist eine kleine Verletzung, die sich dann immer weiter trägt und irgendwann größer wird und ausbricht. Ich selber hatte zum Beispiel mal eine kleine Verletzung in der Patellaszene, die mir zum Glück relativ schnell aufgefallen ist und ich dann 2-3 Wochen Training ausgesetzt habe und es nicht zu einem Riss gekommen ist, sondern nur überdehnt war. Sowas kann halt sehr, sehr schnell vorkommen. Und deswegen glaube ich auch, dass das so vielleicht ein bisschen noch bei Kyle Shanahan, beim Staff im Hintergrund war. Jo, wir haben klar, wir haben ein paar Spieler, die so ein paar Wehwehchen haben. Wir sind zu früh in der Offseason und das Training ist nicht wichtig genug gerade, als dass wir wirklich eine schwerere Verletzung dafür riskieren brauchen. Also es lohnt sich einfach nicht. Es gibt einen alten Spruch, der auch immer noch Anspruch findet und der heißt einfach, es lohnt sich nicht, also jetzt mal auf Deutsch übersetzt, es lohnt sich nicht für ein Training eine ganze Saison aufs Spiel zu setzen. Also auch die ganze Gesundheit im Endeffekt. Und ich glaube einfach, im Endeffekt ist es halt wirklich eine rationale Entscheidung gewesen. Wir haben viele Wehwehchen, wir können nicht genau analysieren, woran es jetzt liegt, dass wir so viele Wehwehchen haben. Muss dazu noch ein bisschen sagen, vielleicht, hey, ein Kreuzband, okay, das Knie, das sind viele Bänder drumherum, wir können es trainieren, es ist möglich, ein Knie zu trainieren, das ist weniger wahrscheinlich ist, dass man sich da verletzt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel geht wie eine Achillesferse oder Achillessehne, die gerissen, also die sich entreißt, wenn man gerade irgendwie blöd auftritt oder halt ein bisschen zu sehr belastet hat, das kann man halt nicht wirklich entgegenwirken mit Training. Dem kann man nicht wirklich entgegenwirken mit Training. Und es ist halt, es ist schwierig, es ist Gott sei Dank bisher noch relativ glimpflich verlaufen. Die Spiele, die jetzt ausgefallen sind für diese Saison, sind jetzt nicht unbedingt die von größter Wichtigkeit. Und wir haben ja auch mit Tony Jefferson eine Nachfolge gefunden auf Safety für Tarvarius Moore. Ziemlich schnell, auch ziemlich gut. Und Justin School war ja jetzt eh noch nicht gesetzt als Swing Tackle, sondern war ja nur in der Competition drin. Und da haben wir ja auch einen Tackle gedraftet. Und wir haben ja noch zum Beispiel jetzt auch einen Daniel Brunskill, der spielen könnte, wenn jetzt Aaron Banks off guard startet. Das ist ein leidiges Thema um Verletzungen. Wir haben es jetzt glimpflich überstanden und es ist halt wichtig, jetzt zu schauen, dass jetzt nicht noch mehr passiert in nächster Zeit.
Was bei den OTAs, die stattgefunden haben, bevor es abgebrochen wurde, worauf natürlich alle gewartet haben, wurde schon im Rookie-Minicamp natürlich gesehen. Wie performt eigentlich unser Nummer-3-Pick Trey Lance? Und da habe ich mich persönlich auch über die ersten Bilder und Videos von ihm sehr gefreut. Ich finde, er macht genau den athletischen Eindruck, den wir eh schon vorher von ihm hatten, aus seiner Zeit bei North Dakota. Und da wäre meine Frage an euch einfach mal, wie habt ihr das aus der Ferne beobachtet? Die wenigen Videos, die wir da gesehen haben oder die Artikel, die es über sowohl Garoppolo als über Trey Lance gab, ich finde, die haben schon ein sehr harmonisches Bild abgegeben. Also es gibt ja auch schöne Bilder, wo sie dann immer direkt bei den Übungen nebeneinander stehen. Und natürlich haben die jetzt auch noch nicht die richtig krassen und weiten Pässe gemacht und natürlich sind das pro Tag irgendwie 5-6 Completions gewesen nur. Aber da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie habt ihr das aus der Ferne wahrgenommen?
Also ich habe persönlich sehr viel darüber gelesen, was mich auch eben genauso wie dich interessiert hat und ich glaube jeden Fan. Was ich so wahrgenommen habe, ist, dass Trey Lance vor allem am Anfang ein bisschen Probleme hatte bei den OTAs und genau das, was wir gehört haben vor dem Draft, dass er sehr lernwillig ist, dass er sehr viel arbeitet, dass er genau das gezeigt hat, dass er sich im letzten OTA, wo die Media Availability war, hat man sehr viel Positives über ihn gehört. Und das lässt mich persönlich auch sehr positiv in die Zukunft schauen, wenn man schon in so kurzer Zeit wirklich was zeigt über die Relationship von Garoppolo und Lance. Das will ich jetzt nicht überbewerten, was ich da gesehen habe. Die Bilder, die werden sich wie jeder im Team gut verstehen, aber ich denke nicht, dass das viel mehr ist als Teammates und ja.
Ich habe da einen ganz witzigen Kommentar dazu gelesen. Und zwar ging es darum, dass Kyle Shanahan gesagt hat, dass es nicht die nicht das Hauptmerkmal jetzt war für Trey Lance, gleich gut auszusehen im Trainingscamp, sondern sie wollten von Anfang an ihm richtig von Grund auf nochmal die Throwing Motions beibringen, also wie wirft man den Ball am besten. Und deswegen hat er auch nur, man sieht es auf Mediabildern ganz gerne, hat er immer nur so Talent ausgeworfen oder Firefund aus, also halt sehr, sehr kurze, in Anführungszeichen einfache Routen, obwohl der Ball halt schon relativ weit fliegt. Weil sie halt eben, wie gesagt, wollten, dass er die von Grund auf richtig lernen, weil es halt eben so eine Brot- und Butter-Sache ist, eben diese Würfe zu können bei uns im Scheme. Und deswegen sah er halt ein bisschen schlechter aus. Im letzten Media-Training bei den OTAs, also wo die Medien zugelassen worden sind, hat man schon gesehen, dass er deutlich besser aussieht. Man sieht ja auf diversen Instagram-Seiten, ich glaube, wir haben auch mal, David, ich meine, auch mal bestimmt ein paar Videos in der Story repostet oder halt geteilt, von Trey Lance, wie er halt selber noch jeden Tag trainiert. Und das sieht man halt schon, der Typ hat echt mittlerweile einen sehr, sehr guten Arm und der wirft halt sehr, sehr genau und was für Würfe er auch teilweise macht. Ich glaube, ich habe vorgestern ein Video gesehen, wo halt wirklich so quasi so ein Justin Fields-Wurf vom Pro Day gemacht hat, also wirklich on the needle komplett auf den Punkt geworfen hat. Klar, es ist ohne Gegner, es ist nicht mal eine O-Line da, er hatte keinen Helm an, kein Pad an, es ist absolut nicht vergleichbar. Aber man muss halt trotzdem sagen, man sieht da trotzdem schon eine Steigerung zu seinem Pro-Day, zu seinem auch zu seinem College-Zeiten von der Wurftechnik her. Und ist halt ganz wichtig, weil was ich bis jetzt auch ein bisschen gelesen habe, ist halt, dass Jimmy Garoppolo's Starting-Spot überhaupt nicht sicher ist. Wenn Trey Lance jetzt halt, wie gesagt, das wussten wir ja schon länger, im Trainingscamp wirklich besser aussieht als Garoppolo, wird er auch starten. Und es wird auch innerhalb der Saison so sein. Wenn halt ein paar Wochen hintereinander Trey Lance deutlich besser aussieht als Jimmy Garoppolo und es jetzt nicht irgendwie nur mal ein glückliches Training ist und halt wirklich im Endeffekt er besser ist, wird Jimmy da ganz schön backen dürfen. So, ob das jetzt im Endeffekt dann langfristig die beste Entscheidung ist oder nicht, ist das erstmal dahingestellt. Aber im Moment zählt halt immer, wer ist der bessere QB und der spielt halt auch. Klar werden sie Trey Lance ein bisschen zurückhalten, weil sie wollen ja auch nicht gleich jetzt den gerade 21-Jährigen gewordenen ins Wasser werfen. Aber ich wäre nicht verwundert, wenn wir ihn auch ab Mitte der Saison irgendwie starten sehen würden. Je nachdem, wie Jimmy Garoppolo halt spielt oder es von der Gesundheit her steht.
Was ich aber sehr gut finde, ist, dass es überhaupt eine Competition gibt bei den Bears. Matt Nagy, der Head Coach, hat ja angekündigt, dass Andy Dalton der klare Starter ist und Justin Fields, egal wie gut er performt, der zweite Quarterback ist. Für mich ist es immer wichtig, dass es Competition gibt, weil durch Competition verbesserst du dich und ja, das ist einfach wichtig für mich.
Und wir haben ja jetzt quasi drei Möglichkeiten, wie das Ganze bis zur Preseason oder dann halt zum ersten Saisonspiel gegen die Lions aus Detroit aussehen wird. Die erste Möglichkeit ist, wie euch allen bekannt ist, Jimmy Garoppolo behält den Starting Quarterback Job und Trey Lance wird jetzt, wenn Jimmy Garoppolo gut performt und verletzungsfrei bleibt, unser Backup Quarterback. Die zweite Möglichkeit ist, Jimmy Garoppolo wird der Starting Quarterback, aber Trey Lance wird irgendwann im Laufe der Saison diesen Job übernehmen, falls sich Garoppolo verletzt oder vielleicht auch nicht die Performance bringt. Und die dritte Möglichkeit ist, die Moritz gerade schon genannt hatte, dass es vielleicht jetzt im Trainingscamp und in der Preseason dann so aussieht, dass Trey Lance vielleicht doch schon ein Starter ist. Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, darüber habe ich mir in der letzten Woche Gedanken gemacht. Ich glaube nicht, dass unser Front Office dann akzeptieren wird, dass Jimmy Garoppolo für seine 25, 26 Millionen Dollar Cap-Hit dann einen Backup-Quarterback abgeben wird. Und dann werden wir wahrscheinlich doch über so etwas wie einen Cut oder zumindest über ein Restructure nochmal von Jimmy Garoppolo sprechen müssen, weil wenn wir uns ehrlich in die Augen schauen, ich glaube, kein Team ist bereit, ihn mit seinem Vertrag aufzunehmen, also mit einem Trade. Es gibt nur noch zwei Teams, die den Cap Space hatten und das sind die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence und das sind die New York Jets, die ja auch einen neuen Quarterback bekommen haben, einen Rookie Quarterback. Da wird er auch raus sein und dann ist vielleicht die Möglichkeit, wenn das wirklich, also dass Trey Lance das neue Starter wird, die Möglichkeit, den Vertrag zu restructuren und Jimmy Garoppolo dann vielleicht anzubieten, dass er für 9, 10 oder 11 Millionen Dollar Backup-Quarterback bei den 49ers wird.
Also das ist natürlich alles gut möglich. Ich für mich habe halt noch so ein bisschen zwei Fragen, die ich mir halt öfters stelle. Und zwar die erste ist, wie wird es aussehen, wird Trey Lance, wenn Jimmy Garoppolo startet, überhaupt gleich der Backup sein? Also wird er sich wirklich, drei auf dem Roster meistens an Quarterbacks, aber es sind ja meistens nur zwei umgezogen und der dritte ist halt inactive. Also wird er der zweite, der Backup-QB sein, der, falls sich der erste verletzt oder ein bisschen unterperformt, spielt und dann halt dementsprechend auch vielleicht bei einem dritten und kurz eingesetzt wird. Oder wird es wirklich, wie es zum Beispiel bei einem Jared Goff kurz war am Anfang, glaube ich, oder auch bei einem Patrick Mahomes, wird er nur der dritte Quarterback sein, also nicht der richtige Backup in dem Sinne und dann halt dementsprechend auch nicht umgezogen sein auf dem Feld, sondern halt einfach nur auf der Bank sitzen. Das ist für mich eine Frage, die habe ich mir noch nicht endlich geklärt und ich glaube nämlich, dass das ein bisschen zu risky wäre, wenn du nur zwei aktive QBs hast, dass Trey Lance der zweite ist, weil wir wissen, wenn er halt eben nur nicht ganz so weit ist und dann als Backup-QB reinkommen muss, kann es halt auch ein bisschen nach hinten losgehen. Das ist jetzt die Frage, muss abwägen, inwiefern ist der dritte Quarterback, der wahrscheinlich, ich denke jetzt mal Josh Rosen sein wird, denke ich mal, dass er am wahrscheinlichsten ist, wie weit die jetzt auseinander sind zu Trey Lance und Josh Rosen. Das ist sowas, das werden wir im Trainingscamp und in der Preseason rausfinden, vielleicht auch nicht, vielleicht macht es auch Kyle Shanahan vorher klar, was Sache ist, oder wir werden es halt dementsprechend dann am Spiel 1 spätestens sehen. Und das Zweite ist, du hast jetzt gerade angesprochen, dass wenn Jimmy Garoppolo ein bisschen underperformt, dass wir ihn nicht auf dem Roster haben werden. Das sehe ich ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube einfach, dass der Value in Jimmy, auch wenn er ein bisschen schlechter spielt, so groß ist, als dass du ihn einfach cutten würdest. Klar wäre es natürlich schön, die 25 Millionen auch mit Rollover, wenn wir ein bisschen mehr bekommen für die nächste Saison. Ich glaube, das mit Rollover brauche ich jetzt an der Stelle gar nicht so genau erklären. Das müssen wir halt nur vielleicht eine extra Aufnahme mal machen. Generell auf die Cap-Situation eingehen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass selbst wenn Jimmy Garoppolo eben ein bisschen schlechter spielt, noch ein Third-Round-Pick wert sein könnte für irgendein Team. Und nächstes Jahr hat er keine No-Trade-Clause mehr. Das ist auch wieder ein bisschen ein Plus für uns. Also der Preis geht dann ein bisschen weiter nach oben. Also ich glaube einfach nicht, dass wir ihn cutten würden, weil wir könnten ihn theoretisch dann auch traden. Und du wärst das auch das Problem, dass du halt in der Saison dann kein Backup-QB hast, wenn Trey Lance sich verletzen sollte oder ein bisschen schlechter spielen soll, dann stehst du halt dann mit Josh Rosen da. Also das wäre mir jetzt persönlich...
Ich wollte mit dem Ding ja vor allen Dingen auch nur aufzeigen, welche Optionen die 49ers jetzt haben. Also ich bin ja trotzdem immer noch der Meinung, dass wenn Garoppolo fit bleibt und vor allen Dingen auch jetzt performt unter der Competition, die Lukas gerade angesprochen hat, dass wir mit Jimmy Garoppolo an QB1 und Trey Lance an QB2 in die Saison reingehen werden. Weil ich glaube, ich nicht glaube, dass Trey Lance nicht so, also oder dass er so weit ist, dass er dann schon Backup-Quarterback sein kann. Aber das, wie du es auch gerade schon gesagt hast, wird auch das Trainingscamp dann erst zeigen. Und den Cut würde ich jetzt versus den Restructure auch als absolut unrealistischer natürlich ansehen. Aber einen Restructure, darüber müsste man auf jeden Fall sprechen, meiner Meinung nach, sollte Garoppolo wirklich nur Backup werden. Weil da kennen wir auch Perrick Murphy, der wird nicht einen Backup-Quarterback mit 25, 26 Millionen Dollar Cap-Hit auf die Bank setzen. Gerade wenn jetzt noch Fred Warner, Nick Bosa in den nächsten Jahren die Verlängerungen anstehen, also da wird dann sicherlich auch gerne mal die ein oder andere Million nochmal gespart.
Das ist halt im Endeffekt die Frage, würde Jimmy Garoppolo dann wirklich mitmachen bei einem Cut, weil er weiß ja, wenn er halt Nein sagt, dann wird er gecuttet, bei einem Restructure, Entschuldigung, wenn er Nein sagt, dann wird er gecuttet, aber er kriegt sein Geld und kann bei einem anderen Team spielen und muss nicht als Backup sein, weil es auch für ihn eine Frage, geht jetzt lieber zu einem anderen Team, schafft es vielleicht da dann gleich auch mitten in der Saison Starter zu sein oder nimmt er noch einen Paycut hin und wird Backup, was auch nicht wirklich gut für ihn, weil dann wird es schon die nächste Saison nochmal schwieriger, ein neues Team zu finden, wo er starten kann. Das ist halt so ein bisschen das Ding und ich weiß halt auch nicht, inwiefern wir dann halt wirklich die Überhand dabei haben. Klar können wir dann sagen, hey, wir cutten dich jetzt oder wir geben dir einen Paycard, aber ich glaube nicht, dass Jimmy Garoppolo da mitmachen würde und lieber den Cut vorziehen würde.
Aber ich bin der Meinung, also welches Team braucht denn aktuell noch einen Backup-Quarterback in der NFL von seinem Kaliber? Also ich glaube, da sind wirklich mittlerweile alle Teams sehr, sehr gut besetzt und der Quarterback-Markt ist jetzt quasi jetzt für diese Saison erstmal fast komplett aufgebraucht.
Da würde ich vielleicht also sogar ein bisschen...
einen guten Backup kannst du immer irgendwo finden. Also Jimmy wäre ja ein Top-Backup, wenn wir ehrlich sind. Und ich denke, jedes Team wäre sehr froh, einen Backup wie Jimmy Garoppolo zu haben. Deswegen, das würde ich jetzt nicht so sehen, dass kein Team einen Backup nötig hat.
Alles klar. Ja, also das sind die Gedanken und die Szenarien, die es jetzt rund um unsere Quarterbacks noch gibt. Und jetzt befinden wir uns ja auch gerade in der offiziellen Sommerpause. Und das heißt, es finden jetzt auch keine OTAs und Mandatory Camps, die letzte Woche gewesen wären, in der NFL statt. Start des Training Camps der 49ers ist am 31. Juli, also vor diesem Datum wird es nicht starten. Wahrscheinlich werden die Spieler aber schon ein paar Tage vorher dann dort anreisen und Zeit miteinander verbringen. Aber bis zum 31. Juli wird jetzt zumindest, was Team-Activities und Trainings, gemeinsame Trainings betrifft, nichts passieren. Das heißt aber nicht, dass alle Spieler jetzt nur in den Urlaub fahren und nichts tun. Ein sehr prominentes Beispiel ist jetzt in dieser Woche gerade, oder das findet gestern, heute und morgen statt. 3 Tage lang, ihr habt es vielleicht mitbekommen, George Kittle, Travis Kelce und Greg Olsen haben die Tight End University ausgerufen und veranstalten derzeit in Nashville ein Summit mit über 40 NFL-Tight Ends. Und der einzige Rookie, der eingeladen wurde, ist der aus dem diesjährigen Draft, Kyle Pitts. Und also checkt mal auch die Social Media Kanäle der Tight End University. Da werden viele Bilder und Videos auch gezeigt. Also das sind Workshops, die ganz normal jetzt in einem Meeting Room stattfinden. Die trainieren aber auch zusammen und verbringen vor allen Dingen auch den Abend miteinander. Also es scheint nach einer sehr illustren Runde zu klingen. Und ich finde das persönlich halt wirklich auch ein sehr, sehr schönes Projekt von George Kittle, der das federführend mit Travis Kelce und Greg Olsen halt organisiert hat. Habt ihr da auch ein paar Videos von gesehen?
Ja, habe ich gesehen und sieht auf jeden Fall sehr amüsant aus. Die machen sich da, haben da sicher einen Spaß dort.
Ja, und dann sind noch ein paar andere kleine Dinge in den letzten Tagen und Wochen bekannt geworden, was aufgrund der Pandemie auch sehr erfreulich ist. Dazu muss man sagen, dass Santa Clara County, wo ja das Levi's Stadium auch steht, war ja in der Bay Area immer das County, was quasi am strengsten die Regularien noch durchgezogen hat und wirklich am längsten irgendwelche Restriktionen noch verhängt hat aufgrund der Pandemie. Und die haben aber jetzt zum jetzigen Stand, also zum aktuellen Zeitpunkt gesagt, wenn das so bleibt, dann darf das Levi's Stadium zum Saisonstart wieder voll ausgelastet werden. Das heißt, Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen ab dem ersten Preseason-Spiel dann mit in das Levi's Stadium rein. Es darf ausverkauft werden und das ist ja schon ein großer Schritt zurück zur Normalität. Da wird es sicherlich auch Konzepte geben mit Testungen und mit, dass man auch einen Impfnachweis natürlich geben muss. Und darauf anschließend gibt es ja auch jetzt noch die Covid-Protokolls der NFL und NFLPA für diese Saison. Und die NFL schreibt ja den Spielern nicht vor, dass sie sich impfen lassen müssen gegen Covid. Aber es gibt große Unterschiede zwischen geimpften Spielern und ungeimpften Spielern. Also was jetzt so die Rechte mit Masken tragen, mit Meetings abhalten und auch mit dem Training generell auf dem Platz verbindet. Und da gab es jetzt auch bei den 49ers, zumindest vom Stand letzter Woche, weil ich da jetzt auch nichts Aktuelleres mehr davon gefunden habe, von den 91 Spielern, die gerade sich im Roster befinden, sind mittlerweile 52 durchgeimpft, Stand letzter Woche. Der Staff von den 49ers ist zu 100% geimpft. Das war Kyle Shanahan auch sehr wichtig, damit da wieder Normalität auch in die Facility einkehrt. Und damit ihr es mal gehört habt, von den 91 Spielern müssen mindestens 77 voll geimpft sein, laut Covid-Protokoll, dass es wieder richtige volle Team-Meetings auch geben kann. Ohne Maske, dass das ganze Team zusammenkommt zu Team-Meetings, dass die Defense und die einzelnen Units auch miteinander sprechen können und auch miteinander trainieren können. Da fehlen also noch rund 25 Spieler bei den 49ers. Und das ist halt nicht nur bei den 49ers so, sondern auch ein Phänomen in der gesamten NFL. Dadurch, dass man sich nicht impfen lassen muss, also das geht rechtlich ja auch einfach nicht, es gibt sehr viele Spieler, auch bei den 49ers, die sich aus religiösen und aus anderen Gründen nicht impfen lassen wollen. Und da war ja jetzt auch gerade in dieser Woche ein sehr prominentes Beispiel Cole Beasley, der auch die Spielergewerkschaft NFLPA da ein bisschen sehr von der Seite angemacht hat, würde ich jetzt mal sagen, oder sehr deutlich, dass das aus seiner Sicht nicht sein kann, dass sie sich dafür einsetzen, dass die Spieler geimpft werden sollen. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass es natürlich immer irgendwie Gründe gibt und dass es rechtlich nie darin verankert werden sollte, dass jemand zu irgendwas gezwungen wird. Das ist völlig klar. Das ist in demokratischen Ländern sollte das auch nie so sein. Das ist ja hier zum Beispiel in der Berufsschule oder bei anderen Dingen in Deutschland auch nicht so. Also man muss die Möglichkeit haben, dann auch von zu Hause aus den Unterricht mitzumachen, wenn man nicht geimpft ist oder die Tests nicht machen möchte. Aber es bringt ja auch in so eine Franchise sehr, sehr viel Ruhe rein. Und es bringt wieder, wie Moritz das vorhin schon gesagt hat, letztes Jahr hat die komplette Off-Season dann quasi nur mit Zoom-Meetings stattgefunden. Und das ist ja jetzt schon mal ein Schritt gewesen, dass auch wieder andere Dinge stattfinden konnten. Und wenn man diese 77 Spieler schafft pro Team, dann hat man ganz viel Normalität zurück und darf dann sich auch ohne Maske in der Facility rumbewegen. Und das wäre natürlich auch ein schöner Schritt, wenn wir das bei den 49ers schaffen würden. Und da wäre einfach nochmal die Frage an euch, wie habt ihr das wahrgenommen? Jetzt habt ihr auch noch was von anderen Teams gehört und wie seht ihr das? Schaffen wir das, diese 77 geimpften Leute? Also man kann das natürlich relativ schwierig jetzt einschätzen, aber wie schätzt ihr das ein? wie die Lage vor Ort sein wird, ob das dann wirklich sehr, sehr viel bringt und vor allen Dingen vielleicht auch ein Vorteil sein kann. Darüber müssen wir ja auch sprechen. Teams, die diese 77 Spieler schaffen, die haben wahrscheinlich einen absoluten Vorteil, weil die viel mehr Dinge miteinander trainieren können.
Ja, ich denke, das würde es nicht unbedingt der große ausschlaggebende Faktor sein. Einfach weil, ich denke mal, dass die 77 vielleicht von fast jedem Team erreicht werden können, zumindest auch nicht vielleicht am Anfang der Saison, je nachdem, wie es halt aussieht jetzt mit den Impfungen, dauert ja immer ein bisschen, bis alle geimpft sind. Aber auch gerade von den Trainingseinheiten her, klar, es ist deutlich einfacher, wenn 77 Spiele voll geimpft sind. Das wird deutlich einfacher und auch deutlich angenehmer. Aber andererseits ist es jetzt nicht so, dass man sonst nicht trainieren dürfte. Und man muss halt eine Maske tragen auf den Wegen und so weiter. Es dürfen nur, ich glaube, 15 ungeimpfte Spieler gleichzeitig im Trainingsraum sein, also im Rage Room, also im Gewichtsraum, wenn man halt Gewichte stemmt. Also ich glaube jetzt im Endeffekt, das macht jetzt nicht den großen ausschlaggebenden Faktor aus. Was für mich eher ein ausschlaggebender Faktor sein könnte, jetzt nur eine persönliche Meinung, ist halt, dass gerade wenn dann die, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr Stammspieler, wenn man im Deutschen sagen würde, vollkommen geimpft sind, ist halt da dann das Risiko, dass einer wegen Corona 2-3 Wochen ausfällt, deutlich geringer ist und das halt ein gewisser Vorteil ist gegenüber anderen Teams. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Cole Beasley nehmen, ich weiß nicht, spielt er noch bei den Bills? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube schon.
Ja.
Und muss sagen, er fällt jetzt dann halt 3 Wochen aus, was sich blöderweise infiziert hat, was halt gut und gerne vorkommen kann, wenn man sich nicht impfen lassen will, worüber sich dann auch nicht beschweren sollen dürfte. Dann ist es halt schon ein gewisser Vorteil, weil wir halt zum Beispiel mit unserer kompletten Starting-Defense spielen könnten und bei ihnen fehlt, bei den Bills fehlt dem Dienst, der Receiver. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das wäre halt bei anderen Teams wahrscheinlich möglich. Aber jetzt meine persönliche Meinung dazu ist halt einfach, du spielst in der NFL, du hast auch eine gewisse Vorbildfunktion für die Allgemeinheit, vor allen Dingen gerade für junge Leute, die viel Social Media benutzen, wenn du selber Social Media affin bist als Spieler, also auch einen großen Account hast mit vielen Followern. Dann lass dich halt einfach impfen. Ich meine, der Impfstoff ist sicher, er ist erprobt. Ich glaube, wir brauchen jetzt gar keine Diskussion drüber führen. Und ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Und ich verstehe auch einen Cole Beasley zum Beispiel nicht und vor allem nicht, dass er sich dann so öffentlich dagegen schießen muss. Gegen die NFLPA und gegen sein Team und so weiter und so fort. Und dann auch noch öffentlich zugibt, dass er sich trotzdem mit seinen Großeltern oder Eltern trifft oder Schwiegereltern, die alle in der Risikogruppe sind und, wie er es geschrieben hat, nicht mehr lange haben. Es tut mir einfach leid, aber ich werde es ja vielleicht ein bisschen ausfallend, aber dann beschwer dich auch bitte nicht, wenn dir irgendwas passiert, wenn du so damit umgehst. Auch wenn ich es natürlich keinem wünsche.
Ja, Moritz, ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Und ja, zu Cole Beasley, das macht mich einfach nur sprachlos. Und wirklich, er soll sich nicht beschweren, wenn irgendwas passiert. Und ja, du hast es wirklich sehr, sehr gut gesagt. Und David, du auch.
Und wir sehen ja auch, was die Covid-Protokolls der NFL betrifft, da gab es ja jetzt auch noch einen Rookie bei uns, der im Minicamp mit Lenoir, als er da bei quasi einer Spielszene ein bisschen zu nah seinem Gegenspieler auf die Pelle gerückt ist und es davon auch noch ein Video gab, was er dann quasi selbst bei Instagram abgefilmt hat, wahrscheinlich aus der Facility aus von den 49ers und dann online gestellt hat und dann quasi auch noch einen Beweis für die NFL geliefert hat, dass halt nicht nach den Covid-Protokolls gehandelt wurde. Das wurde jetzt für ihn halt auch ziemlich, ziemlich teuer und auf solche Dinge sollte man schon achten. Und ich finde, ich habe mir diese Covid-Protokolls auch ein bisschen genauer durchgelesen. Also ich finde das schon auf jeden Fall ein faires und vor allen Dingen ein solidarisches Ding, wie da mit umgegangen wird, um halt einfach auch, so wie Moritz das gerade gesagt hat, andere zu schützen und eben nicht einen Nachteil vielleicht auch für das eigene Team dann im Endeffekt zu bekommen. Aber ich denke, diese Diskussion haben wir ganz gut abgeschlossen und ich denke, auch der Großteil unserer ZuhörerInnen wird das genauso sehen. Und wir hatten jetzt im letzten Monat, jetzt aber auch im Niner Empire Germany noch eine schöne Geschichte. Und zwar hat unser alljährliches All-Chapter-Meeting stattgefunden. Normalerweise wandert das All-Chapter-Meeting zwischen den einzelnen Chaptern in Deutschland immer Jahr für Jahr umher. Jedes Jahr organisiert ein anderes Chapter das All-Chapter-Meeting, wo alle Chapter zusammenkommen in Deutschland, ein schönes Wochenende oder zumindest 2 Tage miteinander verbringen. Wo auch Wahlen durchgeführt werden bei uns intern, aber auch, wo natürlich das gemeinsame, die Football-Family, das Niner Empire miteinander zelebriert wird. Dieses Jahr hat das natürlich nicht in Präsenz stattgefunden. Das Hessen-Chapter wollte es sich aber nicht nehmen lassen, nachdem es letztes Jahr ja ausgefallen ist, dieses Jahr ein digitales All-Chapter-Meeting abzuhalten. Und diejenigen, die dabei waren, hatten wirklich zwei schöne Tage. Beide Abende gingen bis tief in die Nacht rein, obwohl es auch über Discord oder über Online-Meetings quasi stattgefunden hat. Und deswegen nochmal einen herzlichen Dank an das Hessen-Chapter, dass ihr das organisiert habt. Und wir hoffen natürlich alle, dass es nächstes Jahr dann wieder ein richtiges All-Chapter-Meeting in Präsenz auf irgendeiner Sportanlage in Deutschland stattfinden kann. Und wir haben auch noch eine Einladung an euch. Und zwar gibt es ja auch den Spielplan jetzt. Und unser erstes Spiel wird ja bei den Detroit Lions sein, am 12. September. Und da laden wir alle dazu ein, die Lust haben, am 12. September nach Lübeck zu kommen. Dort wollen wir als Niner Empire Germany die Saison quasi eröffnen mit unserem Season Opener. Und wer Lust hat, wer hier gerade zuhört im NEG Outside Zone Tour, kann sich gerne über unsere Kanäle melden, wie er daran teilnehmen kann, wo das genau stattfindet. Und wir hätten, weil Lübeck ja auch für viele in Deutschland eine Ecke zu fahren ist, für mich aus Braunschweig, geht das noch mit knapp 3 Stunden. Aber wer weiter im Süden wohnt, wie Moritz zum Beispiel, oder noch weiter im Südosten mit Lukas in Wien, ist das natürlich eine Ecke, die man fahren muss. Und deswegen wurden da auch Absprachen getroffen, dass dort auch Leute übernachten können. Da gibt es Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten direkt in der Nähe. Wer daran Lust hat, teilzunehmen, mit dem Niner Empire Germany dieses Spiel zu gucken, das wird immer zum Saisonstart quasi ein großes Event gemacht, kann sich gerne über unsere Kanäle bei uns melden und ihr seid herzlich eingeladen. Da werden wir aber sicherlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal etwas genauer drauf eingehen. Ja, lieber Lukas und lieber Moritz, habt ihr noch was? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Habt ihr noch irgendeine Anekdote oder irgendein Thema, über das wir heute sprechen sollen? Oder sind wir soweit erstmal durch?
Ich glaube, ich von meiner Seite wäre jetzt durch. Vielleicht können wir noch erwähnen, dass es der Season Opener in Lübeck halt auch nur stattfindet, wenn es die epidemische Lage zulässt.
Da gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich Stand jetzt und Stand der Restriktionen, die es gibt. Aber wir hoffen jetzt mal, dass das alles etwas besser wird in den nächsten Monaten. Wir haben ja auch in den letzten 16, 17 Monaten alle eine Menge dazugelernt. Und wenn Lukas jetzt nichts mehr hat, dann würde ich sagen, lieber Lukas, schön, dass du heute wieder dabei warst. Schön, dass wir uns mal wieder gehört haben. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend heute.
Danke, dass ihr mich wieder dabei gehabt habt und ja, viel Spaß beim Zuhören an alle und ja, war wieder schön dabei zu sein.
Ja, lieber Moritz, dir wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend.
Danke auch, dass ich dabei sein durfte. Was wäre es für eine Aufnahme, wenn ich kein Sprachfehler drin hätte?
Na gut, das machen wir ja beide immer mal wieder, ne? Das machen wir ja beide hin und wieder, aber das gehört ja auch dazu. Wir sind ja keine Vollprofis, sonst würden wir wahrscheinlich bei irgendeiner TV- oder Radioanstalt arbeiten. Aber wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen abholen konnten, was in den letzten ein oder anderthalb Monaten so rund um die 49ers passiert ist. Und wir wollen jetzt natürlich auch die Zeit nutzen, um wieder regelmäßiger für euch den NEG Outside Zone Talk aufzunehmen und wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.